Ich werde über Europa und die Welt reden, über das ambivalente Verhältnis. Ich weiß nicht, ob das Wort ambivalent richtig ist. Vielleicht ist es auch manchmal ein paradoxes oder ein ambiges Verhältnis. Darüber können wir am Ende noch sprechen. Und wie immer, als Philosophierender werde ich nicht nur Antworten liefern, sondern vor allen Dingen auch versuchen, Fragen zu stellen. Fragen, die uns vielleicht begleiten können über die nächsten Tage, Wochen, Monate. Ich beginne aber mit nicht allzu vielen Worten, sondern eher mit Bildern. Spricht über Europa und die Welt. Das ist Paul Kagame, Präsident Ruandas, seit fast 2 Dekaden. Und es geht hier, warum habe ich dieses Bild ausgesucht, um das Verhältnis zwischen Europa und Ruanda. Es gibt einen Austausch auch zwischen Großbritannien und Ruanda, wo es darum geht, Migranten abzuschieben. Das ist natürlich eine große Frage, weil es auch um die Frage der Menschenrechte geht. Das ist der Gerichtshof der Menschenrechte in Straßburg. Also auch etwas, was Europa im Zusammenhang mit der Welt hervorgebracht hat. Europa als Vertreter der Menschenrechte, Menschenrechte, die nicht nur für Europäerinnen und Europäer gelten, sondern für die ganze Welt. Und Europa, die versucht, Garant für diese Menschenrechte zu sein, wo es auch, gelinde gesagt, heiß herging und um Vorwürfe der Menschenrechtsverletzung ging, aber von europäischer Seite. Dann haben wir wiederum das Europa, das aufgrund der Umweltproblematik natürlich mit der Welt in Verbindung steht. Hier eine Dame, die Sie kennen, die für einen Green Deal wirbt, also für ein grünes Europa. Ein grünes Europa, das natürlich dementsprechend automatisch mit der Welt verbunden sein wird, durch die Umwelt. Gleichzeitig ein Bild, das entstanden ist in Nigeria, wo Shell, wie viele andere Firmen, europäische Firmen, für Umweltkatastrophen verantwortlich ist und auch sich vor Gericht verantworten muss. Gleichzeitig eine Initiative aus Rotterdam, die sich darum bemüht, in den Weltmeeren den Müll wegzuräumen. Eine europäische Initiative, die sich für die Umwelt einsetzt. Das ist ein Bild aus Indonesien, wohin unter anderem, man versucht es jetzt zu unterbinden, aus Großbritannien, aber auch aus der EU, Müll exportiert wird oder wurde. Zuletzt wieder Nachrichten aus Chile, in das massenweise Müll exportiert wird. Das ist ein Bild symbolisch für den Umschwung auf dem Markt der Kleidungen, wo wir versuchen, nachhaltiger zu sein, nachhaltig zu wirtschaften, andere Materialien benutzen in Europa. Gleichzeitig aber ein Bild unserer Massenware an Kleidung, die dann wiederum in die Welt hinausgetragen wird, als billige Kleidung teilweise auf dem Müllhalden landet, teilweise verscherbelt wird. Ein Bild von Canary Wharf, wo sich zumindest in Europa der Reichtum Europas akkumuliert, was emblematisch steht für den Reichtum Europas. Ausgewählt, warum? Weil Äthiopien emblematisch für viele andere Länder durch Marktöffnungen und auch Zwangsliberalisierungen des Marktes unter Federführung Europas, aber auch des IWF, nicht nur wirtschaftlichen Aufschwung genoss, sondern tatsächlich wirtschaftliche Schäden erlitt. Gleichzeitig haben wir natürlich auch ein Europa, das sich für die Entwicklung von Ländern wiederum einsetzt und das nicht nur aus egoistischen Gründen. Hier ein Bild, als Europa den Friedensnobelpreis erhält. Vor allen Dingen natürlich auch für das interne Frieden in Europa. Aber zudem tritt Europa auch auf als Garant des Friedens. Und gleichzeitig gibt es in vielen Konfliktgebieten europäische Waffen, die wir überall finden können. Und wir sehen dieses Europa, das sich um das Leid der Menschen an den Grenzen darum kümmert, das davon berührt wird. Da auch dieses Europa, beziehungsweise dieses Deutschland, das parodiert, dass Ausländer raus sollen. Und es gibt dieses Europa. 2015, wenn mich nicht alles täuscht, ist dieses Bild in Hamburg geschossen worden. Ähnliche Szenen vernahmen wir auch in München. Ein Europa, das sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu dem anderen verhält. Also, ein recht emotionales Thema, Europa und die Welt, insbesondere wenn man gerade Vater geworden ist. Aber das nur zur Einstimmung. Jetzt mehr zum theoretischen Bereich. Also, nur um zu visualisieren, womit wir es zu tun haben, wenn wir über Europa und die Welt sprechen. Und vielleicht konnten diese Bilder schon darlegen, dass es ein sehr ambivalentes, teilweise ambiges Verhältnis ist zwischen Europa und der Welt. Und darüber möchte ich mit Ihnen reden heute. Zuerst mal werde ich reden, aber danach möchte ich auch mit Ihnen darüber reden und in einen Dialog kommen. Dazu werden wir uns erstmal den Titel anschauen und die Begriffe. Das finde ich sehr interessant, weil Christoph kam auf mich zu mit diesem Titel. Und ich dachte, ja, das mache ich. Ich wusste nicht, worauf ich mich einließ. Und das ist schon sehr interessant. Aber allein die Wortwahl ist schon sehr spannend. Danach werden wir über Europa und die Grenzen reden und reden müssen, weil das Verhältnis der Welt zu der Welt oder mit der Welt durch diese Grenzen bestimmt wird. Als Erweiterung werden wir über etwas sprechen, was ich die Hostis-Ambivalenz nenne. Und dann, gestern klang es schon an bei Matthias, wir werden uns auch über Universalismus und Partikularismus unterhalten müssen und schließlich die Frage stellen, wie wir denn mit diesen ganzen Dingen umgehen. Also, zunächst einmal zu diesem Titel, die erste Ambivalenz, Europa und die Welt. Das Interessante ist nämlich, wenn Sie den Titel lesen, sehen Sie eine Gegenüberstellung. Europa und Sie sehen die Welt. Ist Europa denn nicht die Welt? Warum gibt es denn eine Welt und warum gibt es Europa? Ist Europa eine Welt für sich? Ist die Welt jenseits von Europa eine Welt für sich? Sind sie nicht eine Welt? Warum werden sie gegenübergestellt als zwei verschiedene Teile? Hat vielleicht Europa auch in sich schon Welten? Warum benutzen wir diese Begriffe derart? Dieses Wochenende dreht sich um die Europameisterschaft und das ist das Bild der Weltmeisterschaft, der Slogan. Die Welt zu Gast bei Freunden. Interessant, also wir sind die Freunde, aber die Welt ist zu Gast bei uns. In diesem Moment sind wir vielleicht Welt oder als Gastgeber der Welt, aber wir sind nicht die Welt. Zugleich ist die Welt aber nur Gast. Hier ein Titel einer globalen Geschichte der Philosophie. Auch wiederum interessant, weil wenn wir Philosophie sprechen, dann sprechen wir nicht von der globalen Philosophie, sondern wir sprechen nur von der europäischen beziehungsweise mittlerweile von der amerikanisch-europäischen Philosophie. Wenn wir aber sagen, es ist eine Weltphilosophie, eine globale, müssen wir Welt davor setzen. Auch interessant. Die Sprache verrät viel. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Musiker kennen. Nee, das ist Hugh Masekela, ein südamerikanischer Musiker, der zugeordnet wird der Weltmusik, also der Musik, die klassische europäische Musik verbindet mit, in dem Fall, südamerikanischen Elementen. Und das ist nicht Musik, das ist Weltmusik. Also die Musik ist erstmal europäisch, aber die Weltmusik ist alles andere. Interessant, also es wird allein schon im Titel eine gewisse Dichotomie aufgebaut. So, was ist denn jetzt eine Welt? Ganz wichtig, ne? Das machen immer die Philosophen, machen erstmal Begriffsdefinitionen, damit wir wissen, über was wir hier in der nächsten halben Stunde reden. Die Welt ist die Gesamtheit von etwas, könnten wir jetzt grob sagen. Es ist ein Kosmos, ein Universal. In dem Fall würden wir sagen, wenn wir sagen, es ist Europa und die Welt, dann ist die Welt, von der wir da reden, die nicht Europa ist, etwas, ein gemeinsames Ganzes und dann ist Europa ein gemeinsames Ganzes. Jetzt ist die Frage, wie stehen diese beiden im Verhältnis? Oder warum sprechen wir überhaupt von zwei Welten, der europäischen Welt und der Welt auf der anderen Seite? Und dazu müssen wir uns, wie gesagt, erst einmal mit den Grenzen auseinandersetzen. Sie kennen diesen sympathischen Herrn, Viktor Orban. Er sagt, Europa ist heute nicht in der Lage, seine Bürger und seine äußeren Grenzen zu schützen. Ich lasse das Zitat einfach so dahingestellt. Es geht aber um Grenzen. Wie Sie alle wissen, geht es die ganze Zeit um Grenzen in der EU und in Europa. Was sind die Grenzen Europas? Und dabei geht es nicht nur um physische Grenzen, sondern es geht um geistliche, es geht um geistige, es geht um juristische Grenzen. Und die Frage stellt sich, warum Europa sich derart immer mit seinen Grenzen auseinandersetzen muss. Was verrät das über Europa und über das Verhältnis zur Welt? Und dazu muss ich rekurrieren auf die Geschichte, also ein kleiner Ausflug in die letzten paar tausend Jahre europäischer Geschichte, um meine zwei Punkte zu machen. Dieses Bild, Christoph hatte darüber gestern schon einiges verraten, über den Mythos Europas. Und das Interessante ist, dass natürlich die Grenzen, die im mythischen Europa bestehen, sind ganz andere Grenzen. Auf was konzentriert man sich? Man konzentriert sich vor allen Dingen auf den hellenistischen Raum, man konzentriert sich auf Kreta, aber auch auf einen anderen Raum, den wir heute nicht zu Europa zählen, nämlich zum Beispiel, das hörten wir auch gestern, Ägypten, Phönizien. Das hier ist eine Karte von dem europäischen Raum der Vorsokratiker. Und Sie sehen schon, die Grenzen sind hier ganz andere. Und zwar ist hier dieser Raum ganz wichtig für Europa. Athen natürlich, aber hier geht es nach Nordafrika, was heute partout nicht Teil Europas sein soll. Kleinasien, heutige Türkei. Das heißt, der erste große Philosoph Europas oder der Vorsokratiker Thales kam nicht aus dem heutigen Europa, sondern eher aus der Türkei, aus Kleinasien. Genauso andere große Philosophen wie Augustinus aus dem heutigen Nordafrika. Das heißt, das Verständnis, was Europa war, beziehungsweise wo deren Grenzen lagen, waren natürlich andere als heute. Hier nochmal eine Karte, die etwas mehr reinzoomt. Da sehen wir nochmal diesen Raum, der im Zusammenhang stellt. Und der Einfluss natürlich auch von außen, der immer schon ein verwobener Raum war. Interessanterweise wird Albert Camus später wieder darauf zurückkommen und vorschlagen, dass der Mittelmeerraum eigentlich der wirklich europäische, wichtige Raum ist. Hier eine andere Karte von Makedonien. Philipp II. Dann und dann Alexander. Ist ein ganz anderes Europa oder eine Vorstellung von Europa. Nämlich ein Europa, das bis in meine väterliche Heimat reicht, nämlich bis nach Indien. Aber die andere Seite in dem Europa, in dem wir uns heute befinden, Deutschland, gehört derart nicht dazu. In diesem Zeitraum wird auch das, was als fremd und barbarisch bezichtigt wird, nicht mehr derart als barbarisch verstanden. Eine andere Karte wiederum, wir hatten gestern schon eigentlich fast den ähnlichen Zeitraum bei Hadrian. Kurz davor das Römische Reich. Wie sehen hier die Grenzen aus? Irland ist nicht dabei. Dafür ein ganz anderer Raum. Nordafrika ist natürlich wieder dabei. Was ist das mittelalterliche Europa und wo sind hier die Grenzen? Das mittelalterliche Europa ist vor allen Dingen ein christliches Europa, das das alte Verständnis von Europa und dem Mythos fast schon verwirft und diesen Mythos als peinlich empfindet und sich durch das Christliche definiert und sich absondert von dem Muslimischen. Und hier reicht es in ganz andere Bereiche, wobei der Ursprungsort des Christentums nicht dazu zählt. Wir sehen wiederum, dass natürlich Südspanien durch die Mauren eingenommen teilweise nicht zu Europa dazu. Später, wie sieht es dann aus in der Renaissance? Es verschieben sich wieder die Grenzen und diesmal ist es ein zunehmend säkulares Europa, das sich nicht mehr als christliches Europa versteht und sich zunehmend auf bestimmte Städte konzentriert. Hier das Europa der Aufklärung, wiederum ein anderes. Jetzt wandert Europa langsam weg von der Levante zu bestimmten Städten, wie auch Rotterdam. Und dieses aufklärerische Europa ist wiederum mal ein anderes, das zum Beispiel das Slawische nicht mehr derart als Europa versteht, das auch das Russische abgrenzt. Das ist ein Bild tatsächlich einer Karte aus dem 16. Jahrhundert. Was ist darauf zu sehen? Europa, die sich als Königin versteht, und zwar als Königin über die ganze Welt. Das hier eine Karte der Kolonien. Wiederum verschieben sich die Grenzen. Europa ist vielleicht nicht nur mehr Europa, wie wir es heute verstehen, sondern auch ein Europa, das bis nach Amerika reicht und in andere Kontinente. Natürlich auch nur für eine gewisse Zeit. Und dann dieses Europa, das wieder seine Grenzen verschiebt und eine ganz krasse Grenze mitten im heutigen Europa zumindest hat, und zwar den Eisernen Vorhang. Hier gibt es wiederum ein anderes oder einen anderen gegenüber Europa, und zwar in dem Fall der Kommunismus. Und schließlich die EU, das Europa, so wie wir es heute kennen, wiederum ein anderes Europa mit anderen Grenzen. Warum bin ich so ausführlich darauf eingegangen? Ein kleines Zitat dazu, was passt. In all current endeavors of understanding temporalities and spatialities in the EU and of the EU, there is the underlying ambiguity that Europe never came to constitute a clearly, solidly and unambiguously bounded continent. Europe has always been seeing its mappings, its boundaries and its relations with the sea. Ich glaube, das Wichtige ist bei diesem Zitat, es geht hier vor allen Dingen natürlich um die physischen Grenzen und das muss man aber erweitern. Europa in seiner ganzen Geschichte war sich niemals oder hat es sehr schwer, seine Grenzen zu definieren, nicht nur physisch, sondern auch geistig und geistlich. Und das hat eine Auswirkung auf das Verhältnis zwischen Europa und der Welt heute. Darauf will ich hinaus. Von einem menschlichen Subjekt und einer Vorstellung auch eines Staates oder eines Gemeinschaftsbundes von verschiedenen Ländern. Und zwar in dem Moment, in dem wir etwas anderes berühren, werden wir unser Selbst gewahr. Wir sprechen dabei zumindest auf den Körper bezogen sehr oft von Korporalität. Also wir haben Glieder, die aber die meiste Zeit uns selbst nicht bewusst sind. Und erst wenn wir mit etwas in Kontakt kommen, werden wir diesem anderen bewusst, aber gleichzeitig auch uns selbst. Und das ist teilweise ein natürlicher Vorgang und teilweise kann es natürlich zu dem Bedürfnis kommen, wenn man selbst ein Defizit in seinem eigenen Selbstverständnis hat, dass man immerzu seine Grenzen ausprobieren muss, berühren muss, damit man weiß, wer man selbst ist. Stehen Sie langsam, worauf ich hinaus möchte? Also die Ambivalenz der Grenze ist hier schon im Mittelpunkt. Das ist nicht nur die Ambivalenz zwischen der Welt und Europa, es hat schon mit einer Ambivalenz der Grenze zu tun, weil die Grenze dasjenige ist, was uns von dem anderen trennt und gleichzeitig aber natürlich das ist, was uns mit dem anderen verbindet. Und das Problem entsteht, wenn wir überhaupt keine Grenzen kennen, weil wir uns selbst nicht kennen. Und gleichzeitig gibt es eine negative Seite der Grenze. Zwar wir eine Grenze haben zwischen uns und ich mir in dem Moment bewusst werde und bewusst werde, dass du eine andere Person bist, gibt es eine Art und Weise, wie ich mit dieser Grenze umgehe. Grenzen sind auch da, damit man sie streichen kann. Man kann aber auch Grenzen schlagen. Es gibt in der Philosophie dann zwei Begriffe, die sehr interessant sind. Ein Begriff ist der der Intimität. Die Intimität setzt nämlich voraus, dass wir eine Grenze setzen, in der ich mich zurückziehen kann. Die Intimität ist dann aber erst der Ort, in den ich eine andere Person hereinlassen kann, um intim zu werden. Es wird auch mit den Begriffen Limes und Limen zusammengebracht. Limes ist der Punkt der Grenze, aber Limen ist auch der Punkt, an dem wir zusammenkleben, zusammenwachsen. Und das Problem mit Europa und der Welt ist, dass Europa aus bestimmten Gründen immer wieder das andere derart brauchte, um sich selbst zu definieren. Früher die Perser, dann die Araber, die Türken, die Kommunisten. Wir können uns fragen, wer ist es heute? Ist es Russland? Sind es die Chinesen? Und zum gewissen Grad ist es natürlich nicht falsch. Entwicklungspsychologisch, dass wir das andere brauchen für die Entwicklung für uns selbst, dass wir uns spiegeln können, dass das Kind das erste Mal erkennt, ich bin nicht Teil dieser Mutter, ich bin ein eigenes Wesen. Aber es wird dann pathologisch schwierig, wenn ich immerzu den anderen als anderen sehen muss, als Welt und mich als Europa, um mich selbst zu definieren. Und das kann nur aus zwei Gründen entstehen oder vor allen Dingen aus einem Grund. Und zwar, weil wir unser Selbst nicht sicher sind, weil wir keine Definition gefunden haben oder Definition ist vielleicht das falsche Wort, aber weil wir keine Selbstbestimmtheit haben von dem, was wir sind. Und deswegen müssen wir immerzu unsere Grenzen setzen und immerzu einen Kontrast finden zwischen der Welt und Europa, wie sie schon im Titel steht.